Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Der verkannte Muammar al-Gaddafi. Die Geburtsdaten variieren mal, wird der 9. mal der 19. Juni angegeben. Auch die Angaben über seinen Tod variieren. Mal wurde er auf der Flucht verletzt, aus einer Betonröhre gezogen und dann erschossen. Mal heißt es, er sei zu Tode gefoltert worden. Die Rede ist von Muammar al-Gaddafi, dem am längsten regierenden Herrscher Libyens und einem der am längsten herrschenden Machthaber außerhalb von Monarchien überhaupt. Sicher ist nur, in diesem Monat wäre er 80 geworden. Und ich habe ihn persönlich kennengelernt, also journalistisch. Zuletzt beim Gipfeltreffen der blockfreien Staaten 1986 in Harare, Simbabwe. Zuerst in seiner Hauptstadt Tripolis. Das Visum im wiedergefundenen noch grünen Reisepass trägt das Stempeldatum 21.07.1977. Ziel war ein auf Weisung Gaddafis mit Geld aus Ölexporten neu begrüntes Wüstenstück in Zentrallibyen, über das ich berichten wollte. Ich habe es nie bis dahin geschafft. Gleich nach dem Eintreffen wurde ich zusammen mit zwei anderen Journalisten in einem Hotel der Hauptstadt isoliert, zu unserer Sicherheit, wie es hieß. Am Tag zuvor, am 20. Juli 1977, war der ägyptisch-libysche Grenzkrieg ausgebrochen und wir waren die einzigen drei ausländischen Journalisten, die zufällig vor Ort waren. Schon am folgenden Tag war uns ein Verwandter Gaddafis zugeteilt, der perfekt Englisch sprach und extra von der libyschen Botschaft aus London eingeflogen worden war. Er brachte uns mit seinem Onkel zusammen, nachdem der im offenen Wagen eine Militärparade angeführt hatte, von der wir gerne nach Hause berichten sollten, über extra für uns geschaltete Telefonleitungen des Hotels. Von diesem wurden wir an einem anderen Tag in eine Strandvilla gebracht. Dort waren sehr komfortabel ägyptische Piloten als Kriegsgefangene untergebracht, die wir interviewen sollten, mit Hilfe eines Dolmetschers. Was Gaddafis Verwandter nicht wusste, war, dass einer von uns, der Kollege aus England, des Arabischen mächtig war. Aber der konnte uns später nur bestätigen, dass Fragen und Antworten für uns nicht manipuliert worden waren. Er war noch einmal unbeachtet zurückgehen können und hatte mit den Gefangenen unbeaufsichtigt sprechen können. An einem Abend waren wir drei eingeladen, einer Live-Radio-Ansprache des ägyptischen Präsidenten Anwar as-Sadat, also des Kriegsgegners, zuzuhören, für uns simultan übersetzt durch einen Dolmetscher. In dieser Rede behauptete Sadat, ägyptische Kampfflugzeuge hätten kurz zuvor die Rollfelder des libyschen Militärflughafens bei Tobruk zerstört. Wenige Stunden später wurden wir geweckt und eingeladen, sofort selber nach Tobruk geflogen zu werden. Eine Boeing wartete auf uns und nach der Landung in Tobruk waren vom Tower wiederum Auslandsleitungen geschaltet, damit wir der Welt berichten konnten, was wir tatsächlich gesehen hatten. Nichts war zerstört auf den Rollbahnen. Gaddafi sicherte sich seine Macht unter anderem durch ein rentenökonomisches, auf den Exporterlösen von Erdöl und Erdgas beruhendes Verteilungssystem nach innen ab. Außerdem instrumentalisierte und politisierte er die Stämme nach dem Prinzip Teile und Herrsche. Gaddafi waren bereits Anfang der 1980er Jahre Verbindungen mit dem internationalen Terrorismus nachgesagt worden. Für den Bombenanschlag im Jahr 1986 auf die Berliner Diskothek La Belle, Treffpunkt amerikanischer Soldaten, machte der damalige US-Präsident Ronald Reagan Gaddafi persönlich verantwortlich. Am 21. Dezember 1988 geschah der Anschlag auf ein Verkehrsflugzeug bei Lockerbie mit 270 Toten. ein Mitarbeiter des libyschen Geheimdienstes, wurde dafür 2001 von einem schottischen Gericht verurteilt. Gaddafi akzeptierte 2002 die, Zitat, Verantwortung für die Handlungen seiner Offiziellen und zahlte 2,46 Milliarden US-Dollar Entschädigung an die Hinterbliebenen der Opfer. Im Februar 2011 kam es in Libyen zu landesweiten Aufständen. Gegen Ende des Monats verlor Gaddafi die Kontrolle über weite Teile des libyschen Ostens an Rebellen. Im März begannen auf der Basis einer UN-Resolution die Vereinigten Staaten, Kanada und mehrere westeuropäische Staaten mit Luftangriffen auf Libyen mit dem Ziel, eine Flugverbotszone durchzusetzen. Ab dem 27. Juni 2011 wurde Gaddafi als mutmaßlicher Kriegsverbrecher und wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit per Haftbefehl weltweit gesucht. Er galt ab dem 22. August 2011 als abgesetzt und wurde von der neuen Regierung polizeilich gesucht. Am 20. Oktober 2011 wurde er getötet. Die genauen Todesumstände wurden nicht aufgedeckt und bleiben ungeklärt. Und jetzt lerne ich in einem Freitag-Interview mit dem Buchautor Charlie Nash posthum eine völlig neue Seite des Muammar al-Gaddafi kennen. Er hatte eine Karriere als Schriftsteller, der sich auseinandersetzte mit Religion und mit materiellem Existenzialismus. Für mich war spannend zu lesen, wie der Gaddafi-Buchkenner Charlie Nash die Lebenseinstellung des Mannes zusammenfasst, der auch und vor allem mit Hilfe der Westmächte vernichtet wurde. Zitat: Gaddafis Gefühl und Entfremdung speiste sich aus vielen Quellen. Das war sein Wechsel vom bescheidenen Leben eines Beduinen zum geschäftigen Führer einer Nation. Da waren seine persönlichen Interpretationen des Islam, die im Widerspruch zu denen anderer des Landes standen, und da war seine doppelte Loyalität zur arabischen und zur afrikanischen Welt, die oft viele Differenzen hatten. Und auf der Weltbühne wurde er zu einem Außenseiter durch seine Ideologie, die zwischen dem kapitalistischen Westen und dem kommunistischen Osten stand und deswegen mit beiden nicht wirklich gut zurechtkam. Gaddafis Utopie ist ein ländliches Leben, ein autarkes Dorf, wo die Menschen sich nur nehmen, was sie brauchen, wo man in Harmonie mit seiner Umgebung lebt und Nachbarn füreinander da sind. Gaddafis Dystopie ist ein urbaner Dschungel, wo Habgier, Ausbeutung und Verderben herrschen.